Ja, danke für die Einführung und ich freue mich sehr, dass ich hier bin und danke für die Einladung. Die lebenden Künste des alten Fernsehens, Indien in der Glotze 1955, das ist der Titel meines Vortrags und ich versuche hier gleichzeitig zu lesen und meine Dias zu zeigen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, jemanden schon gesehen zu haben? Jemand, den Sie eigentlich gar nicht gesehen haben können und trotzdem. Das ist aber das, was Leonard Barrett aus Westport, Connecticut geschah. Er saß im Zug irgendwann einmal vor langer Zeit in Indien. Das ist Episode 22 von One Step Beyond. Sie trägt den Titel The Riddle und wurde zum ersten Mal von ABC 1959 ausgestrahlt. Es beginnt mit der Bombay-Calcutta Mail und einem jungen amerikanischen Paar auf Reisen. Warren Stevens ist der Schauspieler, der den Len spielt. Ein netter, hübscher, junger Mann in Freizeitkleidung, der sich ein bisschen darüber beklagt, dass er eigentlich lieber in Paris jetzt wäre oder zu Hause am Pool mit einem kalten Bier. Es ist der hässliche Amerikaner in Indien, genauso wie man ihn sich vorstellt. Aber in einer zufälligen Begegnung mit einem scheinbar harmlosen alten Bauern im Zug findet sich der Auslöser einer schwer erklärlichen Metamorphose in Barrett. Zum Ende dieser kurzen Episode springt Len aus dem Zug und stolpert durch die Straßen irgendeines indischen Dorfes und giert nach dem Blut eines Mannes namens Kumar. Seine Frau Elizabeth jagt hinter ihm her. Sie ist außer sich, aber das kann man ihr natürlich nicht krumm nehmen. Sie wollte doch eigentlich nur den Taj Mahal sehen. Wir erfahren, dass als Len im Sterben lag, ein indischer Constable, der den Namen Gai Singh trug, diesen seltsamen Fall löst. Es hatte begonnen mit einem Mord im Jahr 1924. Es war der erste Mord, den Gai Singh aufklären musste. Es war ein besonders hässlicher. Es war ein Streit gewesen an einem Hochzeitstag zwischen einem jungen Bräutigam namens Kumar und seinem Rivalen Ranjit, der am Ende tot war. Diesen Ort, an dem sich dieser moderne Leonard und diese alte Geschichte begegnen, kann man Indien nennen oder TV oder Indien gezwängt in eine Kathodenstrahlröhre oder eine Glotze ausgesetzt, Millionen hungrig, gierig blickender Amerikaner. Wir können es auch einfach als neue weiße Hölle oder Twilight Zone bezeichnen. Ich beginne meinen Vortrag mit Verweis auf ein paar dieser alten TV-Shows. Zunächst Ozaki. How can I ever forget the days of my love and useful experiences? Ned Kamer war Experte. Er wusste, wie man das Publikum vor den Bildschirmen in eine andere Welt versetzt. Das war ein Trick, den er gelernt hatte in der Zeit des Krieges. Damals war er Sprecher gewesen in Edward R. Murrow's CBS Radio News Show. Das heißt, er berichtete von der Front. Er wechselte dann vom Radio ins Fernsehen, hatte ein Programm im CBS You Are There Nachmittagsprogramm. Das war ein Bildungsprogramm, das vom jungen Walter Cronkite geleitet wurde. Cronkite war der Moderator jener Zeit. Und jedes Mal begann die Sendung mit einer Zeitreise. Es war ein sehr, sehr seriöser Monolog, der hier zunächst einmal die Szene vorbereitete für eine nicht wirklich überzeugende Reinszenierung beziehungsweise für Live-Berichte in Anführungszeichen aus eher unwahrscheinlich anachronistischen Nachrichten. Ereignissen wie zum Beispiel dem Tod des Sokrates oder das große Feuer in Chicago 1871. In dieser Episode zum Beispiel, wo es um das Great Chicago Fire of 1871 geht, schneidet Cronkite atemlos hin und her zwischen den Korrespondenten, die aus verschiedenen Stadtteilen berichten und über das Feuer sprechen. Die Show hatte aber auch eine andere Reihe, die sich eher dem Thema Abenteuer widmete, nicht die Show, Entschuldigung, der Sender. Ned Kamer kam ursprünglich aus der Werbung, war auch so ein bisschen Everyman und er war einer der gefragten Moderatoren im ersten Jahrzehnt des amerikanischen Fernsehens. 1955 startete er das CBS-Programm Adventure, das gemeinsam mit dem American Museum of Natural History produziert wurde. Und nach dieser Folge über das Chicago Fire of 1871 gab es ein eigenes Programm mit dem Titel Hinduismus. Es sollte dazu dienen, den ältesten lebenden Glauben der Welt einzuführen und es war Ned Kamers einzige Gelegenheit, Sanskrit-Dichtung zu lesen im Fernsehen vor gelangweilten Hausfrauen, die einfach die Glotze laufen ließen. Die Show begann mit der Nahaufnahme einer indischen Tänzerin, die in die Kamera blickt. Wir hören den Klang südindischer Gesänge und wir hören die zweiköpfige Mridangan-Trommel und wir hören, wie jemand die Zeit erfasst mit einem Holzblock. Es ist zum ersten Mal, dass etwas derartiges im Fernsehen gezeigt wird. Etwas derartiges meint hier klassischen indischen Tanz und Musik. Nicht gezeigt, damit Rassisten lachen können über Weiße, die Turbans tragen und schwarz geschminkt sind, sondern tatsächlich präsentiert von echten Inderinnen und Indern. Die Tänzerin, die wir hier sehen, ist Shanta Rao. Eine gewissermaßen obskure Figur in der Geschichte des indischen Tanzes des 20. Jahrhunderts. Sie war einst eine der sichtbarsten Exponentinnen dieses Genres gewesen, vor allen Dingen auf internationalen Bühnen. 1930 geboren, wurde sie die erste, die klassische Tanzform des Kathakali studierte an einer renommierten Institution in Kerala und bereits im zarten Alter von 10 Jahren tanzte sie ihr Debüt. 1944 wurde sie ins Madras Museum eingeladen, wo sie ebenfalls tanzte. Diese Performance im Museum war im Grunde das, was andeutete, was später das Schicksal der jungen Shanta Rao werden würde, nämlich immer wieder in Museen tanzen, immer wieder die Antike, die Vergangenheit und die Zukunft evozieren mit Bewegungen des eigenen Körpers, immer mehr kritische Zuschauer und Philister, Arschlöcher, wenn man so will. Mehr Welt in Anführungszeichen oder das, was Welt zu sein schien, im Blick eines 14-jährigen Mädchens. Ihr Auftritt im Museum war das erste vieler folgender Engagements. 1955 reiste Shanta Rao und ihre Begleiter nach New York. Dort sollte es eine Reihe von indienbezogenen Veranstaltungen geben. Das war eine Kooperation des MoMA, CBS Television, der Ford Foundation und der indischen Regierung. Damals hatte man sich zunehmend mehr um einen internationalen Kulturaustausch bemüht. Eisenhower hatte vom Gipfel in Genf mit Khrushchev in diesem Jahr die Wichtigkeit des Kulturaustausches mitgenommen. Kulturaustausch als ein Instrument zur Förderung der US-amerikanischen Wirtschaftsziele und der politischen Ziele. George F. Kennan, einst der Architekt der amerikanischen Politik des sowjetischen Containment, war zum Anwalt dessen geworden, was als maximaler Kulturaustausch bezeichnet wurde. Und er schrieb, dass in einem Land wie den USA der Impact fremder Kulturwerte so wichtig sei wie Regen in der Wüste. Indien war nun ein Sonderfall. Es war ein gewissermaßen gefährliches Terrain, weil es hier sehr, sehr viel Wunder und Spirit gab, durchaus deutliche Exportqualität, und gleichzeitig aber war Indien eine gerade erst unabhängige Nation und insofern eine ganz wichtige Quelle für ein anderes erneuerbares Gut, eine wichtige erneuerbare Ressource im Kalten Krieg, nämlich die antikommunistische Hysterie. Die New York Times schrieb anlässlich von Khrushchevs Staatsbesuch in Indien 1955 und auf der Grundlage einer intensiven Analyse des sowjetischen Einflusses in Südasien unter der Überschrift Die Nation als das wichtigste Ziel des Kommunismus in Asien, dass die UdSSR eine intensive Propagandakampagne betreiben würde in Indien und dass es vor allen Dingen sich engagieren würde für die Förderung des Kulturaustauschs im Bereich der bildenden und darstellenden Kunst. Hier, so schrieb die Times damals, hinge die USA weit zurück. Das ist durchaus ein Fakt. Nun ist eine tanzende Frau nicht nur eine tanzende Frau, sondern sozusagen eine Botschafterin. Sie kann heilen, was Amerika leiden lässt. Sie kann Indien in bester Form repräsentieren und sie kann das alles live machen mit ihrem Körper als signifikant. An jenem Abend war nicht nur Shanta Rao auf CBS zu sehen, sondern tatsächlich auch der Botschafter Indiens in den Vereinigten Staaten, ein Mann namens Gangivihari Lal Mehta. Mehta war seit 1952 in den USA und 1955 hatte er ein neues Tourismus- und Handelsbüro für die indische Regierung mitten in Manhattan eröffnet. Hier ging es um die Förderung von Handel, von Wirtschaft, von Austausch und nicht zuletzt auch um Tourismus. Die Eröffnung von diesem New Yorker Büro für Handel und Tourismus war aber nur das sichtbarste Ergebnis eines zweijährigen Bemühens, in dem ähnliche Büros bereits in London, Paris, Frankfurt, Melbourne und Colombo eröffnet worden waren. Ihre Aufgabe war Medienmanagement und Museumskontakte. Diejenigen, die dort arbeiteten, wurden angehalten, auch in permanentem Kontakt mit Film- und Fernsehproduzenten zu sein. 1955 war die Chance, war das Jahr, in dem man zeigen konnte, es funktioniert. Und wo besser hätte das geschehen können als in New York? Sandro's World. Es gibt Affinitäten zwischen Kunstwerken, die verweisen auf Menschen, die wir bereits gesehen haben. Und Sandro's World ist wiederum etwas, was einen erinnert an das Gefühl, was man hat, wenn man denkt, man habe jemanden schon einmal getroffen. Jemanden, der vor einem steht, den man aber wirklich noch nie getroffen hat. Was ist hier der Auslöser? Etwas, was man sieht, eine unmögliche Situation des Wiedererkennens. René Darnoncourt, der Direktor des MoMA in New York, erlebte genau das in Graz, in Österreich, in einem Museum namens Joanneum. Dort sah er etwas, was als primitive Kunst bezeichnet wurde. Und das brachte ihn dazu, dieses Gefühl von Affinität zu beschreiben. Es war ein spezifisches Ethos einer perzeptiven, sympathischen Affinität, die eine Vielzahl von Ausstellungen prägte, die zu den ersten wichtigen Beiträgen Darnoncourts zählen. Zum Beispiel die Indian Art of the United States Ausstellung, die er bereits 1941 gastkuratiert hatte, oder später dann The Ancient Arts of the Andes, Arts of the South Seas, Understanding African Negro Sculpture und die 1949 gezeigte Timeless Aspects of Modern Art. Hier wurden Objekte der modernen Kunst in themenbasierte Galerieräume integriert. Das heißt, es wurden gezeigt nicht westliche und nicht moderne Kunstwerke aus aller Welt. Edgar Kaufmann Jr. sprach mit Blick auf eine Ausstellung in dieser Reihe mit dem Titel Textiles and Ornamental Arts of India davon, dass hier die teuerste Ausstellung indischer Textilien zu sehen sei, die es jemals in den USA gegeben habe. Kaufmann ist durchaus bekannt dafür, für sein Engagement in den jährlichen Good Design Prize Exhibitions in den Museen in Chicago und New York zwischen 1950 und 1955. Er ist einer der wichtigen Akteure des Crossovers im Museum von Consumer Design und Möbeln. Und es ist kein Zufall, dass die Ausstellung Textiles and Ornamental Arts of India genau diese Muster der Good Design Shows folgt. Das heißt, es wird hier gegenübergestellt wiederum traditionelle regionale indische Stoffe und antike textile Meisterwerke geborgt für diese Gelegenheit und als Leihgaben ins Museum gebracht aus Sammlungen wie dem Calico Museum in Ahmedabad und dem Victoria and Albert Museum in London. Die Ausstellung war populär und fügte sich gut ein in das Living Arts of India Festival. Gezeigt wurde unter anderem Satyajit Ray's erster Film Pata Panchali und auch Shanta Rao performte. Einmal wurde sie eingeführt von Stella Crumrish, einer Kunsthistorikerin und neo-hinduistischen Konvertitin, einer Spezialistin für alte indische Architektur und Skulptur, die seit kurzem am Philadelphia Museum of Art als Kuratorin tätig war, nachdem sie 30 Jahre lang in Indien geforscht und gelehrt hatte. Und später dann noch einmal von Anne Reeser. Versucht wurde im Grunde eine zivilisatorische Reintegration der indischen Kultur und die Präsentation derselben für ein gebildetes amerikanisches Publikum. Wobei im Grunde fand etwas statt, was wir als eine Art Rebranding bezeichnen können oder müssen, denn ein Schlüsselakteur hinter dem Festival war eben jene Anne Reeser, eine wichtige Akteurin im Junior Arts Council des MoMA. Ihr Vater war der Präsident der weltweit führenden Werbeagentur J. Walter Thompson mit einem großen Büro in Indien und natürlich dem Pan Am Account, was natürlich durchaus praktisch war. Es hatte also hier bereits ein enges Zusammenkommen gegeben von verschiedenen Medien, die sozusagen eine große Multimedia-Anzeige für Indien am Ende bedeuteten und die eben die Wahrnehmung des Landes änderte, den Tourismus förderte, ebenso wie den Handel. Man bemühte sich also aktiv um ein neues Bild und neue Begegnungen und neue Chancen. Edgar Kaufmann war ebenfalls in diese Aktivitäten involviert, verließ allerdings nach 2 Jahren das Museum und seine dort unbezahlte Position nach einem Streit mit Monroe Wheeler über eine Presseerklärung. Damit war es Alexander Girard, der Designer, der zuständig war für die Indien-Ausstellung. Eigentlich arbeitete er in Columbus, Indiana, in den Herman Miller Offices, wo er Stoffdesign neben Charles Eames und Eero Saarinen realisiert. Er war Exzentriker, Girard, im Design jener Zeit, ein obsessiver Sammler von Folklorekunst und ein absoluter Träumer. Ein Mann, der das Theatralische immer mehr geliebt hatte als das rein Funktionale oder Pragmatische. Er war in den USA geboren worden, in Italien aufgewachsen, aber ganz, ganz stark geprägt von seiner Einbettung in eine erfundene Welt. The Republic of Five hatte er sie als Kind genannt. Und wir denken hier an eine ganze Reihe von literarischen Figuren, die ähnlich gestrickt sind. Girard wollte auch die Zuschauer und Besucher des Museums in eine derartige Other World einbinden. In eine andere Welt, die tatsächlich es möglich machen würde, zu empfinden, wie man auf einem indischen Markt sich fühlen würde, wie es wäre, umgeben von Handwerkern in Indien zu sein, wobei der Bazar, den er aufbaute, deutlich anders aussah als die traditionellen Bazare in Indien. Dennoch hatte Girard mit Textiles and Ornamental Arts of India eine Chance, seine private Fantasie Wirklichkeit werden zu lassen und zu einem Ort zu gestalten, der sowohl ein exotisches kommerzielles Display darstellte, als ein ungewöhnliches Entertainment-Abenteuer. Und übrigens war es auch eine Gelegenheit für ihn, seine Freunde Ray und Charles Eames nach New York zu bringen. Bad Dream. Wir sind wieder in Amerika. Es gibt Städte, die heißen Nellie, Warsaw, Mount Vernon, Gnadenhütten, Steubenville, Kilbuck. In einigen leben noch ein paar Besetzer. Sie schauen uns an, als wären wir Fremde. In diesem Traum sind wir Fremde und ich hasse das. Ich wüte gegen ihre Entscheidung, uns hierher zu bringen. Ich wüte, weil sie darauf bestanden hat. Wir hätten irgendwo hinfahren können. Wir hätten die neuen Städte besuchen können. Aber sie wollte das. Hier. Das. Wo uns die Cops schützen vor den Besetzern, vor den Hausbesetzern. Und wo ich, wenn mich so ein alter Bastard anschaut, ihn einfach nur niederschlagen will. Kukla Fran und Kalijuk. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Sie etwas erleben oder sehen, das nicht wahr sein kann? Das ist genau das, was Jack Macy immer wieder tat. Als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, studierte Macy in Brooklyn. Und das war genau das, was die Army suchte. Kunststudenten, Bühnenbildner, Innenarchitekten, Illustratoren, Kreative. Sie wollten eine Elite-Universität oder eine Elite-Einheit aufbauen, bestehend aus 1100 Soldaten, ein Team von Betrügern, die nach Europa geschickt werden sollten. Die 23rd Headquarters Special Troops oder the Ghost Army, die Geisterarmee, wie man sie nannte. Sie sollten Multimedia-Simulationen entwickeln, um den Feind zu verwirren. Und 20 solcher Battlefield Deceptions entwickelten sie tatsächlich. Es waren Illusionen, Klangillusionen, visuelle Illusionen und vieles mehr. A Traveling Roadshow nannte man damals diese Illusionen und welche Details sie auszeichneten, ist nach wie vor vertraulich und nicht zugängliches Informationsmaterial. Aber Jahrzehnte nach dem Krieg erst erfuhr man überhaupt, dass es diese Einheit jemals gegeben hatte. Die Veteranen allerdings schlossen sich einer ganzen Reihe von anderen Organisationen an. Ellsworth Kelly, der Fotograf Art Kane, der Modedesigner Bill Bless. Im Krieg waren sie Künstler und Designer gewesen und als dann nachher wieder Frieden herrschte, wussten sie, was möglich war mit Blick auf den kreativen Amerikaner im Informationszeitalter. Ich lernte, wie man Menschen betrügt, sagte Jack Macy einmal. Und das nützte mir sehr im Rest meines Lebens. G.I. Bill Macy, Entschuldigung, G.I. Macy machte seinen Abschluss in Yale. Er hatte dort als G.I. studiert und schloss sich dann dem EIS als Exhibitions Officer an. Seine Destination war Delhi. Dort kam er 1950 an die ersten 4 Jahre. In Indien verbrachte er mit der Organisation und Begleitung kleiner Wanderausstellungen in der Region 1955, aber erhielt er seinen ersten richtig großen Auftrag, seine größte Simulation. Es sollte eine internationale Handelsmesse geben in Delhi in jenem Herbst, die Indian Industries Fair. Die Sowjets wären dort und auch ihre Satellitenstaaten. Und Macy's Job bestand daraus, den amerikanischen Pavillon zu bauen und zu gewinnen. Damals war der USIS bereits zur US Information Agency geworden und es hatte auch einige andere Veränderungen gegeben und mit ihnen einher ging ein neuer Sinn von Dringlichkeit. 1954 hatte Eisenhower das International Trade Fair Programm aufgelegt und bis zum Ende des Jahres hatte es bereits 35 Ausstellungen und Messen gegeben. Man hatte bei 15 internationalen Messen Pavillons gebaut und dazu zählt auch die eine im Herbst 1954 in Neu-Delhi. Die US-Beamten hielten die Indian Industries Fair für die wichtigste Messe in diesem Annus Mirabilis der internationalen Handelsmessen aus verschiedenen Gründen. Zum einen verdiente Indien US-Propaganda aus eigenem Recht. Und der Führer der größten Demokratie, wie man sie nannte, Asiens, hatte im gleichen Frühjahr ja auch die Bewegung der Blockfreien auf den Weg gebracht bei der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung und hatte auch bereits angekündigt, dass er die sowjetischen Führer Nikolai Bulganin und Nikita Khrushchev bei einem Staatsbesuch in Indien empfangen wollte im Herbst. Und das war eben genau der Zeitpunkt, an dem die Messe in Delhi stattfand. Natürlich würde, wenn Khrushchev zu Besuch käme, der sowjetische Pavillon ein ganz großartiger, grandioser sein, dachte man sich auch in den USA. Und insofern war natürlich die Mission des ITFP eine effiziente Demonstration Amerikas. Das Thema, das man den Ausstellungsmachern weltweit in jenem Jahr vorschlug, war Eisenhowers Atoms for Peace Rede aus dem Jahr 1953. Er hatte ja vor der UN geredet und hatte zur friedlichen Nutzung der Atomenergie aufgerufen. Marseille erhielt also ein großes Grundstück auf dem Festivalgelände und ein Budget von ungefähr einer Viertelmillion Dollar und die Unterstützung von erfahrenen Industriedesignern der USA, insbesondere von John Wassers. John Wassers war im Grunde synonym mit dem Fernsehen. Für die Weltausstellung in New York 1939 hatte Wassers einen eigenen Fernsehraum geschaffen, ein Studio vor Ort, durchsichtig und hatte gleichzeitig auch die ersten kommerziell verfügbaren RCA-Fernseher mit auf den Weg gebracht. Es gab eine ganze Reihe von Umfragen, die immer wieder zeigten, dass das, was Wassers nun entwickelte, für den US-Pavillon absolut passend war. Dieser Pavillon war attraktiv für Millionen von Menschen, heißt es in einer Erklärung. Insbesondere reizte sie dieses Fernsehstudio. Es war spektakulär, was er dort geleistet hatte. Es gab interessante Aktivitäten in diesem Pavillon. Und es gab eine nette Mischung, wenn man so will, von Entertainment und Bildung. Beispielsweise hatte man sogar einen maßstabsgerechten eine maßstabsgerechte Kopie des ersten Atomreaktors dort aufgebaut. Ein Team von 75 dreisprachigen indischen Guides, überwiegend Studierende in orangen Overalls, wie Sie hier schön auf dem Bild sehen, führten Besuchergruppen durch das große Gelände, wo eben dieses gigantische Modell eines AKWs stand. Nero selbst schaute vorbei und eben auch Nikita Khrushchev. Über der Tür stand Atoms for Peace, Atom für den Frieden, aber im Pavillon selbst war es eher so, als würde man sagen, Atomic Sex Robots in TV-Land. Es war so, als wäre Springfield von den Simpsons nach Delhi gekommen. Kukla, Fran und Carly. 1956 schickte Macy die Show wieder auf Reisen, erst nach Afghanistan, wo mithilfe eines geodäsischen Domes, gestaltet von Buckminster Fuller, er einen Instant Pavilion aufbauen konnte, den man in North Carolina gefertigt hatte und der dann in letzter Minute nach Kabul verschifft worden war. Und das populärste Exponat hier war wiederum ein Fernsehstudio. Danach gab es eigentlich bei allen Messen TV-Studios. Auch bei der American National Exhibition von 1959 in Moskau. Das war der Ort der sogenannten Kitchen Debate. Where are they now? Das Ende der Sendung. Wassers kehrte zurück und er baute ein Top-Secret-Design-Team auf, einen Brain Trust. Ingenieure, Architekten, Anthropologen und Innenarchitekten. In einem Bericht des RCA aus dem Jahr 1961 wird klar, dass hier der Blick geworfen werden sollte auf eine ganz und gar medienintegrierte Zukunft. MoMA machte auch weiter auf dem eingeschlagenen Weg. Auf dem Weg, den man mit Textiles and Ornamental Arts of India begonnen hatte. Im nächsten Jahr zeigte man Textiles USA. Das war also recht schlicht. Und was ist mit Shanta Rao, die im Fernsehen getanzt hatte, in New York, in Neu-Delhi? Sie spielte weiter ihre Rolle als Kulturbotschafterin. Sie reiste von den USA in den Nahen Osten auf einer staatlich gesponserten Tour 1957. Es war das erste Mal, dass eine solche Tournee stattfand. Und der Tanzkritiker der New York Times, John Martin, kritisierte die Show heftigst. Der indische Tanz muss sorgsam inszeniert werden. Er braucht Kommentare, damit er auf dem westlichen Markt verstanden wird. Das Publikum muss geschult werden. Man kann also nicht erst einfach nur zeigen, es ist etwas Komplexes, eine Bürde, wenn man so will. Und das ist natürlich eine schwere Last für die Performer und Performerinnen selbst. Performerinnen wie Shanta Rao. Sie wurde ja präsentiert als eine geradezu lebendige Verkörperung einer sich niemals ändernden Tradition und dennoch gezwungen, sich anzupassen, innovativ, modern und exportierbar zu sein, die Sprache des Fernsehens zu sprechen. Die Geschichte ging also weiter. George F. Cannon mahnte zwar, man solle vorsichtig sein im Umgang mit ausländischen Künstlern und Künstlerinnen in den USA, die zum Teil ihre Fingerabdrücke hinterlassen müssen, als seien sie Verbrecher. Und er erinnert daran, dass Kulturveranstaltungen eben nicht einfach nur politische Shows sind, in denen man Menschen wie Vieh präsentiert. Die Tänzerin selbst zog sich aus der Öffentlichkeit dann im Laufe der Zeit zurück. Shanta Rao spürte zunehmend, wie sie ankam und wie sie behandelt wurde. Und sie suchte eine Rückzugsmöglichkeit, die sie schließlich in einem großen Haus in Bangalore fand. Sie entwickelte dort eine neue Tanzform, Bhamaritiyam, die sie dann nach 3 Jahren auch der Öffentlichkeit vorstellte. Aber es war etwas, was doch zu mutig war. Es gab wenig Raum in der Welt für diese neue, innovative Form des indischen klassischen Tanzes neben Bharatanatyam und Kathak. Musiker besuchten sie, aber nur eine Handvoll Außenseiter hatten überhaupt Zutritt zu ihrer privaten Welt. Ein paar Jahre vor ihrem Tod erteilte Shantarao Chatterjee, einem der Musiker, der sie besucht hatte, einen wichtigen Auftrag. Er hat damals gesagt, mein Leben hat sich geändert, nachdem ich sie gesehen habe. Und er sollte entscheiden, ob irgendwelche Bänder von ihren TV-Auftritten der 1950er Jahre bewahrt werden sollten. Erstmal sollte er herausfinden, ob es solche Bänder gäbe, Mitschnitte. Und er verbrachte die nächsten 3 Jahre auf der Suche nach diesen Bändern, fand dann auch etwas, schickte es ihr. Da war zum Beispiel eine Sendung aus dem CBS Omnibus-Programm aus dem Jahr 1955. Und sie hatte aber letztendlich eine absolute Phobie entwickelt. Sie wollte weder fotografiert werden noch gefilmt werden. Sie starb in Bangalore im Dezember 2007. Und man fand sie später mit einer Bürste in der Hand und mit dem Paket, was Chatterjee ihr geschickt hatte, ungeöffnet. Die 2000 Jahre alte Tempeltänzerin hatte das Haus verlassen. So, take any questions.